Es ist Mittwochmittag, höchste Zeit für eine neue Ausgabe von Maidons Meinung. Willkommen dazu. Hallo Alfred.
Hallo Marco.
Wir haben einiges vor, diverse Einzelwerte, die zum großen Teil auch Zahlen vorgelegt haben. Wir starten aber wieder mal mit so einem Marktüberblick. Und da hast du uns einen Vergleichschart mitgebracht vom S&P 500 und vom Hang Seng. Wir wissen ja, die meisten haben es bestimmt mitbekommen, an der Wall Street sehen wir einen Rekordhoch nach dem nächsten. Davon können die Chinesen nur träumen.
Genau, der chinesische Markt ist heute auf ein 5-Jahres-Tief gefallen, also zumindest der CSI 300, das ist der Hang Seng, der ist eigentlich noch schlechter gelaufen. Man sieht es ganz gut, also dieser Abwärtstrend, ja im Prinzip seit 2021, wir haben in den letzten 5 Jahren, haben die chinesischen Anleger mit Aktien beim Hang Seng fast 50% an Wert verloren, während in der gleichen Zeit der S&P um über 80% gestiegen ist. Und das hat durchaus auch Auswirkungen, denn mittlerweile flüchten die chinesischen Anleger, also die Privatanleger aus Aktien, aus chinesischen Aktien und kaufen dafür amerikanische Aktien und japanische Aktien. Das erklärt auch so ein bisschen den starken japanischen Markt. Und was sie auch noch kaufen, sie kaufen den Bitcoin, obwohl der ja eigentlich gar nicht mehr gehandelt werden darf in China, aber man umgeht das mit ausländischen Konten. Also das sieht nicht gut aus in China, schon lange nicht. Und wenn jetzt auch noch die eigenen Anleger flüchten, dann macht es die Sache sicherlich nicht besser.
Und du glaubst auch nicht, dass es sich jetzt mittelfristig, langfristig ändert?
Ja, das wird sich irgendwann, kein Index fällt ewig, ja. Genauso wie auch keiner ewig steigt. Die Frage ist nur, wann. Und es braucht, glaube ich, jetzt schon auch mal ein Signal auch von der chinesischen Regierung, dass man seine Anleger da so ein bisschen wieder bei Laune hält. Denn ja, je weiter die Kurse fallen, desto mehr Anreiz habe ich natürlich zu verkaufen. Und das ist so eine endlos laufende Spirale, die irgendwann gestoppt werden muss durch irgendein Ereignis, durch was auch immer ausgelöst.
Also von der Seite China bekommen wir keine positiven Impulse, aber ein positives Vorzeichen, Omen könnte der Januar mit sich bringen. Heute, 31. Genau. Januar, das Monat ja, endet.
Ja. Januar ist vorbei. Wenn heute nichts noch irgendwas Schlimmes passiert, dann enden wir den Januar. Wir sind beim S&P, glaube ich, 3% im Plus. Das ist jetzt nicht besonders viel, aber es ist doch ein sehr guter Monat gewesen. Und wenn wir den Januar so beenden, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch das gesamte Jahr gut wird. Das ist dieser sogenannte Januar-Effekt. Den sehen wir hoffentlich gleich nochmal.
Genau. Dann sehen wir nämlich auch, wenn es gut lief im Januar, wie es dann im Rest des Jahres weitergeht.
Genau, das sind jetzt hier die Jahre 1951 bis 85. Wenn der S&P im Januar um über 2% gestiegen ist, das sind wir hier teilweise bis um 12% sogar in den 70er Jahren mal, dann ist das ganze Jahr auch positiv geendet. Ohne Ausnahme bis 1985. Und danach gab es dann ein paar Ausnahmen, das sehen wir jetzt.
Ja.
Gleich.
Da gab es aber auch nur wenige.
Es gab hier ein paar kleine Ausnahmen, wo dann der Index auch mal in der S&P im Januar gefallen ist, auch wenn der Auftakt im Jahr gefallen ist, auch wenn der Januar gut war. Mhm. Unterm Strich, 84% der Fälle ist dieser Januar-Effekt aufgegangen und hat im Schnitt eine Rendite gebracht von 12%. Der Median lag sogar ein bisschen höher, bei 13%. Also das wäre doch mal ganz gut. Wobei, letztes Jahr ist ja der S&P auch gut gelaufen und viele Einzelwerte aber nicht so gut. Mhm. Und wenn man in China investiert, war es auch nicht gut gelaufen. Also das hilft auch nicht der ganzen Welt, aber zumindest den 500 größten US-Aktien.
Auch nicht alle von denen vielleicht, die Magnificent
Seven
auf jeden Fall.
Ja, auch nicht alle, aber wahrscheinlich wieder den 7. Wobei es sind jetzt nur noch 6, weil Tesla ist so ein bisschen raus aus der
Das muss man das ändern, die Wortwahl. Hier sehen wir noch eine Grafik, was die Erwartungen der Quartalsbilanz.
Genau, wir haben ja gerade Ergebnissaison, viertes Quartal. 140 Firmen haben bisher gemeldet. 79% haben die Erwartungen geschlagen. Das ist ein bisschen besser. Im Schnitt sind es immer 76% gewesen in den letzten Jahren. Also doch sehr gut. Und das liegt so ein bisschen daran, dass die Erwartungshaltung runtergegangen ist. Das ist das erwartete Gewinnwachstum, was man noch im September erwartet hat. Da hat man noch 5% Gewinn erwartet, bis noch in den November hinein. In Oktober hinein und jetzt, kurz vor der Ergebnissaison, hat man sogar mit einem leichten Rückgang der Gewinne gerechnet. Also die Erwartungshaltung ist nicht sehr hoch, deswegen haben auch viele Firmen die Zahlen übertroffen. Aber wir sehen auch gleich, dass das auch nicht immer hilft, wenn die Zahlen, die Erwartungen übertroffen werden.
Ja, wenn die Erwartungen zu hoch vielleicht waren oder noch mehr erwartet wurde.
Ja, also man hat jetzt hier eher einen Trend nach unten eher gehabt, aber dennoch hat man bei einigen Firmen schon gehofft, dass die Erwartungen doch ein bisschen mehr übertroffen werden.
Genau, da kommen wir gleich drauf. Da sind ganz viele große Tech-Werte mit dabei. Das ist auch der Bitcoin, über den sprechen wir gleich hier mit Countdown. Es gibt einen anderen Countdown. Heute Abend, 22 Uhr, wird nämlich der neue Aktionär erscheinen. Und da gibt es eine Aktion, die wir jetzt gerade haben für euch. Ihr könnt ein Digital-Abo euch sichern. 4 Ausgaben für 9,90 €. Einfach mal vorbeischauen auf deaktionär.de/digital-abo. Also dann 4 Ausgaben für nur 9,90 €. Man kriegt auch noch Zugang
zu Aktionär Plus. Das mache ich jetzt gleich.
Und, nein, du noch nicht. Gleich erst.
Wir müssen das mache ich doch sofort.
Wir müssen noch über den Bitcoin sprechen, aber ja, ihr seht es eingeblendet und wir sprechen jetzt über diesen Countdown. Und da geht es, man sieht es ja, ums Bitcoin-Halving und das ist auch nicht mehr allzu weit entfernt.
Genau, 73 Tage, ungefähr Mitte April ist es soweit, dann wird die Vergütung für die Bitcoin-Miner halbiert. Das heißt, es kommen nur noch jeden Tag statt bisher 900 nur noch 450 Bitcoins auf den Markt, jeden Tag. Und ja, das wird schon Auswirkungen haben, das sehen wir auch gleich noch. Und das ist auch so ein bisschen, ja, so der Fokus oder einer der Gründe, warum der Bitcoin tatsächlich doch noch recht deutlich anziehen kann, könnte.
Wir standen ja letzte Woche hier, wenn wir den Chart jetzt sehen, dann ging es abwärts. Also dann hat es nach der Spot-Entscheidung, also ETF-Entscheidung, erstmal korrigiert. Aber jetzt kam wieder schon ein kleines Comeback.
Genau, es war fast der Klassiker, also es gab dieses Überschießen nach oben, 49.000, dann gab es doch eine recht scharfe Korrektur. Klar, es waren Gewinnmitnahmen, es waren aber auch, und das war der Hauptgrund, Verkäufe von diesem Grayscale-Fonds, der umgewandelt worden ist, in ein ETF und wo dann die Anleger erstmals aussteigen konnten, relativ einfach. Das haben auch viele genutzt und haben dann auch die hohen Gebühren gemieden, sind in günstigere ETFs gewechselt. Und das hat dazu geführt, dass der Bitcoin tatsächlich sogar einmal kurz unter die 40.000 bis auf, glaube ich, 38.500 durchgerutscht ist. Hat sich aber relativ schnell wieder erholt. Und das hat mehrere Gründe. Und das sehen wir jetzt gleich. Nämlich, es hat sich was getan bei diesen ganzen ETF-Käufen, Verkäufen. Da sieht man mal, das war der erste Handelstag. Da gab es Riesenzufluss in die neuen ETFs und einen kleinen Abfluss beim Grayscale-ETF. Wahrscheinlich haben da noch einige gar nicht mitbekommen, dass sie jetzt ihre Anteile verkaufen können. Dann in den nächsten Tagen gab es doch massive Verkäufe bei dem Grayscale. Das ist dieser blaue Balken. Und der grüne oder beziehungsweise das hier ist rot, sieht man gar nicht so. Das sind die ETFs alle zusammengerechnet. Da gab es unterm Strich viele Tage mit Abflüssen, weil eben Grayscale die kompletten Käufe der neuen ETFs mehr als egalisiert hat. Aber man sieht es jetzt, in den letzten beiden Tagen gab es deutlich weniger Grayscale-Verkäufe, aber anhaltend hohe Käufe bei den neuen ETFs, was unter dem Strich jeweils 250 Millionen Dollar am Tag waren. Und das ist schon eine ganze Menge. Denn wenn man bedenkt, diese 900 Bitcoins, die jeden Tag gemeint werden, das sind ungefähr so knappe 40 Millionen. Und da sind 250 Millionen eben schon eine ganze Menge im Vergleich zu den 40, die jeden Tag gemeint werden. Also klar, es gibt viele Einflussfaktoren auf den Bitcoin, aber das ist natürlich nicht unerheblich, wenn tatsächlich sich dieser Trend fortsetzt. Vor allen Dingen der hier unten sich fortsetzt, dass eben Grayscale weniger verkauft wird und die neuen ETFs weiter gekauft werden, dann dürfte das doch den Preis des Bitcoin bewegen.
Und zum Halving hast du uns auch noch eine Grafik mitgebracht. Wenn es dann eintritt, wie sich es danach entwickelt,
der Bitcoin? Genau, dass das Halving eintritt, steht außer Frage. Das wird passieren. Ja. Es kann jetzt der 15., 16., 17., 18. April werden. Also auf den Tag genau kann man das nicht sagen, je nachdem, wie das Mining vorankommt. Aber was danach passiert ist, es gab bisher drei Bitcoin-Halvings. Das erste war 2012, 13. Da ist der Bitcoin in den 12 Monaten danach um schier unglaubliche 7.700% gestiegen. Beim zweiten Halving, das war 2016, ist er immerhin um 64% gestiegen in den 12 Monaten danach. Und beim dritten Halving 2021 dann um 670%. Das zeigt eigentlich ganz gut, dass es schon eine Auswirkung hat, wenn eben weniger Bitcoins neu auf den Markt kommen. Klar, wenn sich das Angebot verringert oder das neue Angebot weniger wird, bei gleichbleibender Nachfrage, da wird natürlich der Preis sich entwickeln. Das hat man, glaube ich, in BWL im zweiten Semester gelernt oder sogar im ersten.
Wahrscheinlich, habe ich nicht BWL studiert, aber es klingt danach, als ob man das gleich am Anfang lernt. Das heißt, bis dahin, jetzt in 73 Tagen, wird es ja auch schon nochmal vorweggenommen, diese ganze Geschichte.
Ja, wobei vorweg ist es immer so, es gibt vorweg immer noch so eine kleine Korrektur. Vielleicht haben wir die schon gesehen, aber auch im Vorfeld sind in der Regel schon steigende Bitcoin-Preise zu beobachten gewesen in der Vergangenheit. Klar, weil jeder weiß eben, dass dieses Event kommt und man wird sich darauf vorbereiten. Aber die Kombination aus das Angebot geht zurück und die Nachfrage steigt durch die ETFs, sowas gab es meines Wissens noch nicht. Und das könnte doch recht erhebliche Auswirkungen auf den Preis des Bitcoin haben. Und dazu kommen noch die Chinesen, die auch alle den Bitcoin haben wollen.
Richtig, hast du ja am Anfang gleich erwähnt. Gut, wir werden es weiter verfolgen und die 73 Tage gespannt warten bis dahin und drüber sprechen natürlich. Jetzt wollen wir aber über die Berichtssaison weitersprechen und die Werte, die Zahlen vorgelegt haben, gestern Abend nachbörslich Microsoft. Die Erwartungen waren ja schon sehr hoch. KI lässt grüßen, ja. Aber sie konnten wieder geschlagen werden.
Genau, und zwar beim Gewinn sogar recht deutlich, beim Umsatz ein bisschen, aber insgesamt sehr gute Zahlen. Und tatsächlich hat Microsoft auch gesagt, dass KI das Betriebsergebnis beeinflusst hat, ich glaube mit 6%. Und es wird zukünftig noch stärker werden, dieser Einfluss. Microsoft hat den großen Vorteil, dass man natürlich die Kunden schon hat und nicht erst ein KI-Produkt entwickelt und das dann dafür Kunden finden muss, sondern man hat die Kunden schon. Man kann quasi obendrauf auf seine Produkte noch KI-Angebote setzen. Das macht man auch und das wird man verstärkt tun. Und auch das Cloud-Geschäft ist sehr gut, hat sich sehr gut entwickelt, besser als gedacht. Also alles wirklich gut. Dennoch, man sieht es hier, die Aktie, wenn auch nur leicht, im Minus. Weil ja, insgeheim gab es wohl doch einige, die da mehr erwartet haben, die wirklich, man ist ja ein bisschen verwöhnt auch in Sachen KI, gerade durch Nvidia, die ja immer wieder massiv ihre Ergebnisprognosen übertreffen, was natürlich daran liegt, dass Nvidia nur KI macht und Microsoft natürlich KI, klar, das beschleunigt vielleicht das Wachstum, aber eben nicht in dem Ausmaß wie bei einem Pure-Play, wie es Nvidia ist.
Also aber unterm Strich, Zahlen waren gut, fundamental
ja, gut aufgestellt. Ja, man muss natürlich auch sehen, was die Aktie gemacht hat. Ja. Selbst in diesem Jahr sind wir schon wieder, ich glaube, um 15% nach oben gelaufen nach diesem hervorragenden letzten Jahr. Also es ist vielleicht auch mal ganz normal, dass da die Bäume nicht in den Himmel wachsen.
Kleine Atempause eingelegt.
Doch nicht mal die KI-Bäume, nicht mal die.
Nicht. Auch Alphabet hat Zahlen vorgelegt und bei Alphabet steht natürlich auch KI im Fokus. BART heißt ja, glaube ich, die KI-Plattform. Die Zahlen wiederum haben ein bisschen enttäuscht, die Anleger.
Ja, weil das Kerngeschäft von Google, nämlich die Werbeerlöse, da hat es ein bisschen geschwächelt. Das konnte man zwar mit anderen Unternehmensbereichen mehr als ausgleichen, aber dennoch fokussiert man sich natürlich darauf, weil man auch so ein bisschen gehofft hat, dass gerade da auch KI genutzt werden kann, um die Erlöse deutlich stärker nach oben zu treiben. Das ist wohl nicht gelungen. Das ist jetzt kein Beinbruch, wie gesagt, die Zahlen insgesamt, da wurden die Erwartungen leicht übertroffen. Auch der Ausblick war ganz solide, aber dieser eine Bereich hat schon ausgereicht, um für ein doch recht deutliches Minus zu sorgen. Ich glaube, wir waren gestern nachbörslich -5-6%, sowas in dem Dreh. Auf die Zahlen kann man sich nicht verlassen, oder?
Das ist der Handelsschluss und die Zahlen kamen ja danach.
Achso, das ist der Handelsschluss. Okay.
Genau. Da wusste man es noch nicht, vielleicht hat man eine kleine negative Erwartung. Dann,
also nachbörslich 5-6% ging es runter. Jetzt auch im vorbörslichen Handel sind wir ähnlich. Aber auch Alphabet, man sieht es ja hier, ein sehr guter Lauf. Also ich glaube jetzt nicht, dass weder Microsoft schon gar nicht und auch Alphabet jetzt keine Riesenkorrektur hinlegen werden, aber zumindest mal eine kleine Pause ist da durchaus möglich.
Auch bei AMD, als die Zahlen vorgelegt haben, ist dann nachbörslich gleich mal so ein bisschen ja, trübe Stimmung angesagt gewesen. Die Erwartungen wurden da tatsächlich auch verfehlt, gerade was die Prognose angeht.
Genau. Also die Zahlen waren ziemlich exakt wie erwartet. Die Prognose war ein bisschen schwächer beim Umsatz, was daran liegt, dass das Geschäft mit den Chips für Datencenter, also auch das KI-Geschäft gehört ja auch mit dazu, das läuft sehr gut. Aber die anderen Geschäftsbereiche, gerade Chips für die Autobranche, da erwartet man sequenziell zumindest Umsatzrückgänge im ersten Quartal. Und die fallen wohl doch etwas stärker aus als gedacht. Und das hat dazu geführt, dass die Aktie auch, ich glaube, 6-7% im Minus war nach Börsenhandel. Aber ja, allein seit November 70%, ja, da muss man auch mal sagen, das kann eben in dem Tempo nicht weitergehen.
Ja, so ist es. Sind keine Rücksetzer, kleine Korrekturen oder Konsolidierungen, ja fast nur ja, normal. UiPath, unser nächstes Thema, haben wir jetzt einige Wochen nicht mehr drüber gesprochen. Wir hatten ja im Dezember noch diese Hochs gesehen, ist mir wieder ein bisschen von weggekommen. Glaubst du, es geht wieder in Richtung der 52?
Genau, das ist eine der KI-Aktien, die ich in meinem Report auch habe. Deswegen habe ich die nochmal mitgebracht. Gleich kommt noch eine. Denn was ich glaube, also ich habe die Aktie, glaube ich, im Mai empfohlen damals und wir sind jetzt, ist jetzt 40-50% im Plus seitdem. Dass ich glaube, dass nach diesem KI-Boom, der ja fast nur auf Nvidia fokussiert war und auf einige andere Hardware-Produzenten, dass der jetzt schon im letzten Jahr, aber in diesem Jahr noch viel stärker auch den Softwarebereich erfasst. Katie Wood von ARK Invest hat ja mal gesagt, für jeden Dollar, der in KI-Hardware investiert wird, entstehen 8 Dollar an Umsatz im Softwarebereich. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber definitiv wird der Softwarebereich auch noch massiv von KI profitieren. Und UiPath ist da eine der Firmen, die das schon sehr lange in ihre Automatisierungs- ihre Software-Robots integrieren und das immer mehr. Und daher kann man auch hier das Wachstum beschleunigen, was man auch tut. Ja, und das spiegelt sich im Kurs der Aktie wieder. Und ich glaube, dass das hier auch erst der Auftakt gewesen sein könnte, noch einer viel stärkeren Aufwärtsbewegung.
Dann schauen wir auch gleich auf den zweiten Wert, den du quasi schon erwähnt hast aus deinem Maidon-Report, Xiometry.
Echt, spricht man diese
aus? Keine Ahnung, ich habe das
auch. Ich würde Xiometry sagen, aber Xiometry klingt natürlich auch schön.
Verrat uns mal, was sie tun,
wo sie involviert sind. Man betreibt einen digitalen Handelsplatz für Auftragsfertigung. Also wenn zum Beispiel ein Unternehmen bestimmte Metallbauteile haben will und ein anderer Anbieter das mit seinem 3D-Drucker machen kann, dann führt man die beiden zusammen und dieser Marktplatz ist digital und KI gestützt. Das macht ihn besonders effektiv und alles in Echtzeit. Ja, und das kommt sehr gut an bei den Kunden und die Firma wächst und gedeiht und hat auch ordentlich zugelegt, habe ich im September empfohlen, hat sich seitdem fast verdoppelt. Und auch hier ist noch durchaus viel Luft nach oben, auch wenn jetzt natürlich nach dieser Verdopplung die Aktie mal so ein bisschen seitwärts läuft. Also es gibt viele spannende Aktien aus dem Bereich digitale Plattform, Software. Und in meinem Report habe ich jetzt auch gerade die letzten beiden Tage noch zwei neue Aktien empfohlen, die aus dem Bereich KI-Software kommen. Also da, glaube ich, spielt dieses Jahr ganz ordentlich die Musik und da sollte man schon möglichst mit dabei sein.
Also auch mal in die zweite Reihe blicken hier, Nvidia und Microsoft und Co. Ein bisschen, klar, die werden auch weiterlaufen.
Aber der Vorteil ist eben, dass diese Firmen schon sehr fokussiert sind auf KI, während bei Microsoft, klar, das spielt eine Rolle, aber ob ich jetzt so ein kleines Schnellboot habe, wo ich mal eben aufs Gas drücken kann oder ich bin mit einem Tanker unterwegs, den beschleunige ich eben nicht so.
Wobei das natürlich dann auch risikoreicher ist, weil Microsoft immer sich aufs Grundgeschäft
zurück. Schnellboot kann auch mal untergehen.
Kann auch untergehen, kennt man. Hoffen wir es nicht jetzt für diese Werte. Wir bleiben bei Empfehlungen von dir, wenn wir auf Tesla blicken, aber schon ganz lange uralt Empfehlung. Ich weiß gar nicht, wann du es zum ersten Mal empfohlen hast.
2016.
Na gut, ja, jetzt waren die Zahlen. Sehr lange. Jetzt waren die Zahlen letzte Woche am Mittwoch.
Also, okay.
Zu früh?
Ja, die ist ja erst ab 2019 gestiegen.
Ja gut, aber wenn man damals eingestiegen wäre, wären wir jetzt trotzdem...
Ja, aber das war, ich musste mir auch viel anhören in der Zeit, in den drei Jahren, in denen sie nicht gestiegen ist.
Ja, und wahrscheinlich haben auch viele wieder zwischenzeitlich die Reißleine gezogen, als es eben nicht gut lief und den Anstieg danach verpasst. Anstieg ist das falsche Stichwort, wenn wir über die Zahlen letzten Mittwoch sprechen. Die Aktie danach oder die Anleger waren enttäuscht. Gerade Prognose ist mir auch schuldig geblieben, konkrete Prognose.
Ja, genau. Man hat sich das gespart. Man hat ja im letzten Jahr noch eine Absatzprognose für das Gesamtjahr, was die Auslieferung angeht, abgegeben. 1,8 Millionen. Die hat man auch erreicht, gerade so eben. Aber ich glaube, Elon Musk hat sich einfach gedacht, er hat ja wirklich am Ende des Jahres noch auch durch Preissenkung noch versucht, diese Zahl zu erreichen. Und dieser Druck, das war ihm wohl zu viel, hat er gesagt, dem setze ich mich nochmal aus. Ich mache mal einfach Pause mit Prognosen, ich sage nichts. Und die Prognose der Analysten liegt jetzt so bei 2,2 Millionen. Das ist dann schon deutlich weniger Wachstum als noch im letzten Jahr. Und da war es schon eigentlich weniger. Ich habe es zumindest geschrieben, das ist für Tesla, das hat die Firma auch selber gesagt, so ein Übergangsjahr. Man hat eben das Model Y und das Model 3, Model Y übrigens letztes Jahr das meistverkaufte Auto der Welt, also über alle Antriebsklassen hinweg, vor dem Toyota RAV und dem Corolla, auch von Toyota. Aber irgendwann ist natürlich das Wachstum bei diesen, ich sag mal, alten Modellen auch begrenzt. Es fehlt also dieses Volumenmodell, dieses 25.000 Dollar Auto, was Tesla ja plant, was dann auch kommen soll, aber eben erst im zweiten Halbjahr 25. Und ja, da wird das Wachstum in diesem Jahr eben etwas geringer ausfallen. Das hat jetzt eigentlich niemanden überraschen können, denn das ist schon länger klar, dass es so ist. Der Cybertruck wird diese Delle auch nicht auffangen können, weil dafür sind die Stückzahlen nicht groß genug.
Übergangsjahr auch für die Aktie quasi dementsprechend.
Weiß ich nicht. Gut, wir hatten jetzt natürlich letztes Jahr ein sehr gutes Jahr mit, glaube ich, über 100% plus oder knapp 100%, um die 100%. Aber das Jahr davor war natürlich extrem schlecht. Vielleicht werden wir dieses Jahr... Ich glaube, kein schlechtes Jahr bekommen, denn was viele so ein bisschen unterschätzen, ist das KI-Potenzial, was auch in Tesla steckt. Man hat ja da zwei Geschäftsbereiche, zum einen natürlich das autonome Fahren, autonomes Fahren, Robotaxis, wie wir es auch immer nennen wollen. Da kommt man voran, aber eben nicht in dem Ausmaß, wie gewünscht. Vielleicht überrascht ja Tesla in diesem Jahr mal mit der Nachricht, hey, es ist da, es funktioniert. Dann gibt es noch Optimus, den humanoiden Roboter. Da wird man natürlich auch erst Tesla hat gesagt, im nächsten Jahr vielleicht die ersten Exemplare auf den Markt bringen. Bis dahin wird weiterentwickelt. Aber es reichen ja immer schon Ausblicke, Visionen, um Aktien zu bewegen. Also da muss es jetzt nicht konkret sich in den Umsätzen widerspiegeln. Das kommt dann eben erst später.
Na gut, dann schauen wir jetzt auf die Konkurrenz. General Motors hat auch Zahlen vorgelegt. Und da wiederum hat man sehr positiv überrascht, weil die Zahlen deutlich über den Erwartungen lagen und auch der Ausblick.
Genau, GM hat ja nun genug Probleme gehabt.
Das kommt gleich erst.
Das ist aber auch schön. Genug Probleme gehabt mit Gewerkschaften, mit ihrer Robotaxi-Tochter Cruise. Da wurden Leute rausgeschmissen, das ganze Ding funktioniert überhaupt nicht. Jetzt hat aber General Motors sehr gute Zahlen vorgelegt, weil man tatsächlich im letzten Jahr auch viele Investitionen in E-Autos zurückgestellt hat. Man hat teilweise weniger E-Autos verkauft und auch produziert, sondern mehr auf Verbrenner gesetzt. Da hat man natürlich schöne Margen, während man mit Elektroautos Geld verliert. Und das hat dazu geführt, dass unterm Strich, ich glaube, 10 Milliarden Dollar Gewinn, mehr als gedacht, die Aktie mit einem kräftigen Sprung nach oben. Aber jetzt kommt das große Aber. GM sagt, wir können das so machen, wie wir wollen. Also wenn die Leute Verbrenner haben wollen, liefern wir Verbrenner. Wenn die E-Autos haben wollen, gibt es E-Autos. Weiß ich nicht, ob das so funktioniert. Das geht eben nicht so schnell. Wenn man die Investitionen in E-Autos zurückstellt oder reduziert, dann kommt am Ende nichts Gutes dabei raus. GM hat selbst mit E-Autos genug Probleme, hat jetzt ein Elektroauto wieder zurücknehmen müssen wegen Softwareproblemen, hat das Laden nicht richtig funktioniert. Das funktioniert kurzfristig schon, wenn eben der E-Automarkt langsamer wächst. Aber wenn der wieder Fahrt aufnimmt, wovon ich auch ausgehe, dann steht man natürlich nicht unbedingt gut da, wenn man vorher genau in dem Bereich gespart hat.
Wenn wir auf 2023 zurückblicken, hier auf alle Automarkenhersteller, da ist GM auch nur auf Platz 7.
Genau, das ist jetzt der Anteil an Elektroautos in den USA nach Herstellern. Ja. Und erstaunlicherweise den höchsten Elektroautoanteil mit 12% hat Mercedes. Also Mercedes ist in den USA elektrisch gut unterwegs. Das ist über dem, der Marktanteil elektrisch insgesamt in den USA war bei 7%. Also Mercedes liegt deutlich drüber. Volkswagen auch, also die beiden Deutschen sind und auch BMW mit 4,8 fahren vorne weg. Und GM kommt gerade mal auf 3% Elektroautos an der Gesamtproduktion. Und das ist natürlich bei einem E-Auto-Marktanteil, der in den USA dieses Jahr Richtung 10% gehen wird, einfach zu wenig. Also wie gesagt, GM, wenn man sagt, wir wollen Gewinne machen kurzfristig, ist es der richtige Weg. Langfristig, glaube ich, könnte sich das als Fehler herausstellen.
Und wenn man auf die Marken blicken, ist GM gar nicht...
Genau, das also, doch, GM ist dabei. GM ist Chevy.
Ja.
Das sind jetzt die Verkaufszahlen, die absoluten Zahlen in den USA im letzten Jahr. Und da sieht man sehr deutlich, wer da vorne wegfährt nach wie vor. Das ist Tesla und die anderen. Ja, der Kampf um Platz 2, im Prinzip gibt es kaum einen zweiten Platz. Da bin ich mal gespannt, die Amerikaner, wie das da weitergeht, die sind ja elektrisch noch ein bisschen hinterher. Darum ist es für GM auch gut, aber ob das so bleibt...
Ja. Da würdest du ein großes Fragezeichen dahinter machen.
Ja, wie gesagt, es verschiebt sich vielleicht ein bisschen, es verzögert sich vielleicht, aber ich glaube auch in den USA ist der Elektrotrend nicht aufzuhalten, auch wenn GM das gerne anders hätte.
Dann bleiben wir beim Elektrotrend, wenn wir auf BYD zu sprechen kommen, die vorläufige Zahlen vorgelegt haben. Wieder gut. Ein Rekord ist, glaube ich, diesmal nicht wieder unterm Strich dagestanden, aber trotzdem gute Zahlen.
Nee, das können wir gleich sehen. Wir haben eine kleine Grafik. Das ist ein bisschen weniger der Gewinn als im dritten Quartal. Wir waren im dritten Quartal bei etwas über 10, das sind Milliarden Renminbi. Und das obere Ende der Prognose ist ein bisschen drunter. Was daran liegt, klar, man hat zwar mehr Autos verkauft im vierten Quartal als im dritten, aber man hat natürlich auch die Preise ein bisschen senken müssen. Man hat einen Großteil dieser Preissenkung abfedern können mit geringeren Kosten, gerade was Batterien angeht, was Lithium angeht, aber eben nicht alles. Aber unterm Strich immer noch gute Zahlen und auch in etwa so, wie erwartet worden ist und auch die Analystenstimmen sind jetzt nicht euphorisch. Dafür hätte man einfach noch mehr bringen müssen, aber zumindest ein solides Ergebnis und auch der Ausblick nach vorne ist gut. Man hat einen sehr hohen Marktanteil in China. Man hat eine große, breite Modellpalette. Aber im Moment, ich habe es eingangs, wir kommen zurück auf die erste Grafik, chinesische Aktien sind überhaupt nicht gefragt und darunter leidet natürlich auch BYD. Und da hilft das beste Zahlenmaterial nichts. Und die Erwartungshaltung war natürlich schon nicht gut. Die Aktie ist, ich mache es mir in den Chart weg, im Vorfeld schon gefallen.
Sieht so schlecht aus.
Sorry. Aber genauso wie das Auto sich auf der Stelle dreht, kann auch die Aktie von BYD jederzeit drehen. Auf der Stelle.
Ja, 360 Grad, ich war wirklich.
Jetzt können wir das, wir wollen jetzt nochmal, weil das Problem ist so ein bisschen, wenn ein Auto auf der Stelle dreht, dann drehen die Reifen ja gegeneinander. Also die drehen vorne und die anderen drehen rückwärts. Aber man sieht schon, der Fußboden sieht natürlich dann auch nicht so gut aus. Da gibt es dann schon ein paar Reifenspuren. Außerdem frage ich mich, wie lange dann die Reifen halten, wenn man sich ständig auf der Stelle dreht.
Warum man das auch so oft tun müsste, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ja,
also wenn man mal eine enge Straße hat, dann kann man zack auf der Stelle drehen und wieder zurückfahren.
Okay, ja.
Zum Beispiel. War
wahrscheinlich länger, als hätte man in der nächsten Einfahrt gewendet, aber
es ja, ist schön. Gut, aber es funktioniert. Ja, auf jeden Fall sieht das nicht gut aus. Das ist der tiefste Stand seit, ich glaube, 15 Monaten mittlerweile. Und ja, als Charttechniker hat man, ja, müsste man, macht man da eher die Augen zu. Das fundamental ist jetzt BVD, ich habe nochmal nachgeschaut, auf Basis der durchaus leicht zurückgenommenen Prognosen für dieses Jahr ist das KGV jetzt bei 12. Ich weiß nicht, ob das noch einstellig wird, aber das macht eigentlich keinen Sinn mehr. BVD wird mit dem halben Jahresumsatz bewertet, was für ein dynamisch wachsendes Unternehmen auch ein echter Witz ist. Aber es ist so, wie es ist. Der Markt hat recht, aus welchen Gründen auch immer. Und der Kurs ist der richtige. Aktuell.
Kann aktuell einfach nicht ihre Herkunft abschütteln, die Aktie von BYD, ihr Herkunftsland. Na gut, ja. Dann schauen wir auf Bayer, kommen quasi in unser Herkunftsland zurück. Die Causa Glyphosat schwebt weiter über allem und belastet. Drohen weitere höhere Rückstellungen. Wie schätzt du die Sache ein?
Also es gibt immer noch, es gab glaube ich gut 160.000 Fälle. Davon sind immer noch 47.000 offen. Und zuletzt, und das ist auch nochmal der Grund für die jüngste Kursschwäche, gab es doch wieder einige Urteile zugunsten der Kläger und da weiß man jetzt nicht, wie es weitergeht. Und das ist genau das Problem. An der Börse ist alles gut oder es gibt viele schlechte Sachen auch, aber das Schlimmste ist Unsicherheit. Unsicherheit über irgendwelche Zahlungen. Wenn jetzt Bayer sagen würde, wir müssen jetzt noch 10 Milliarden zahlen, dann ist es vorbei, dann würde die Aktie wahrscheinlich sogar 20% steigen. Aber dem ist nicht so. Es ist immer noch unklar, wie groß dieser Schaden wird. Und tatsächlich hat man jetzt ja auch gesehen in den letzten Meldungen, auch gerade die Pharmabranche, dass man diese Rückstellung sicherlich hätte auch nutzen können, um einige Sachen voranzutreiben. Das Geld hat man eben nicht gehabt. Und das ist natürlich doppelt schlecht, wenn ich auf der einen Seite noch hohe Forderungen eventuell habe und auf der anderen Seite mein Kerngeschäft nicht voranbringen kann, weil mir das Geld fehlt. Ja, und so ist die Aktie jetzt auf dem tiefsten Stand seit 2005. Es ist eigentlich kaum zu glauben. Die Aktie ist unter dem Niveau der Finanzkrise. Das ist das Finanzkrisentief. Und da sind wir jetzt noch mal drunter gerutscht. Das ist wirklich verheerend vom Top. Wir waren mal bei 120, hat sich die Aktie jetzt geviertelt. Ja, und auch da, wenn ich Charttechniker bin, dann ist das da, wo du den Strich gemacht hast, ist ungefähr vielleicht, ich weiß gar nicht, wo das ist, wahrscheinlich bei 15 Euro oder so. Also grundsätzlich ist es ja so, ich habe bei Aktien ja genug Risiken. Bei BVD habe ich das Länderrisiko. Jetzt habe ich hier aber Risiken, die sind nicht mal überschaubar, nicht mal ansatzweise. Und ich muss mir nicht mehr Risiken als Aktionär in mein Depot holen, als unbedingt erforderlich. Also ich sehe es immer wieder, Bayer ist eine sehr beliebte Aktie in Deutschland, weil sie Deutsche kaufen ja immer Aktien gerne, wenn sie gefallen sind. Und da gab es bei Bayer natürlich viele Gelegenheiten insoweit. Aber ob das am Ende Sinn macht, es ist ja nicht so, dass die Aktie jetzt ein oder zwei Jahre gefallen ist. Sie fällt seit mittlerweile 8 Jahren. Und das ist schon eine sehr lange Zeit.
Und warum ist jetzt kein wirkliches Ende dieser Problematik absehbar?
Genau, ja, wenn jetzt das Problem beseitigt wäre, aber man hat sich mit Glyphosat wirklich den Firmenvernichter ins Haus geholt. Ja, schade.
Also nicht nur das Unkraut, das hier vernichtet wurde, sondern auch die Aktie. Das war's für heute. Da ist nochmal die Adresse zu deinem Mailand Report. Wer gerne mehr Infos will, auch zu diesen KI-Werten, die du vorhin angesprochen hast,
genau.
Gibt's da
Infos. Die sind sehr spannend.
Dann danke dir für deine Einschätzungen für heute. Danke euch fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.